Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in der Ostschweiz. Die SBB baut das Schienennetz aus, aber nicht überall. Und das ärgert die Kantonsregierung in der Ostschweiz. Ja, nein oder doch ja? Der gescheiterte Fischzüchter Hans Raab will den Kanton St. Gallen doch noch auf 104 Millionen Franken Schadenersatz verklagen. Rapperswil-Jona will Stadt der Herzen werden. Im wörtlichen Sinn. Sie rüstet sich darum mit Defibrillatoren auf. Und 100 Jahre nach dem Tod von Henri Dunant ein Gespräch mit seinem Nachfolger an der Spitze vom Roten Kreuz, dem Jakob Kellenberger. Das Wetter, es bleibt sonnig und warm. Am Mikrofon Peter Draxler. Wie soll das Eisenbahnnetz für die Zukunft gerüstet werden? Der Bund und die SBB haben heute Morgen das Projekt Bahn 2030 vorgestellt. Ausgebaut werden soll das Schienennetz vor allem rund um die grossen Zentren. Auch die Verbindung von St. Gallen auf Zürich kommt da gut weg. Kaum vorkommen in diesen Plänen tut dafür die Südostschweiz. Der Halbstundentakt von Chur auf Zürich spielt keine grosse Rolle mehr. Und einmal mehr muss sich die Ostschweiz für sich wehren. Wie sie das macht, das hat der Roland Wermelinger den Stefan Engler gefragt, der Vorsteher vom Bündner Verkehrsdepartement.
Herr Engler, jetzt hat der Bund und die SBB, die haben heute Morgen das Projekt 2030 mal vorgestellt, präsentiert, wie das jetzt aktuell aussieht. Haben Sie auch Südostschweiz gesucht auf dieser Karte?
Südostschweiz findet man im besten Fall als Legende für die Vorhaben, die da geplant sind bis zum Jahr 2030 und nachher, aber nicht mit Investitionsvorhaben, die die SBB bzw. das Bundesamt für Verkehr für die Region vorsieht.
Was hat man erwartet? Was müsste rein in das Projekt?
Ganz konkret hat der Halbstundentakt für Graubünden, für die Ostschweiz, für den Raum sehr ganz hohe Bedeutung, zumal alle anderen Städte im Land eigentlich schon längst im Halbstundentakt angeschlossen sind. Und wie gesagt, solange das Graubünden und die Ostschweiz nicht ist, tut sich der Standortnachteil, den man aufgrund von der dezentralen Lage eh schon hat, nur noch verschärfen.
Jetzt müsste man ja, damit der Halbstundentakt könnte geschaffen werden zwischen Chur und Zürich und eben mit Anbindung ins Rheintal, braucht es ja verschiedene Arbeiten an der Infrastruktur, also dort im Raum Walensee zum Beispiel und im Rheintal auch. Dass die jetzt hier wieder fehlen, macht sie das hässig?
Also sie fehlen nicht, sie sind in eine zweite Priorität gestellt worden, was allerdings das Ganze nicht besser macht. Ich bin enttäuscht darüber, dass man bei den Verantwortlichen nochmal den volkswirtschaftlichen Auswirkungen und auch der Klammer, wo eigentlich das Verkehrsnetz auch innerhalb vom Land darstellt, so wenig Bedeutung beimessen tut. Und deshalb wollen wir Ostschweizer ja auch dafür kämpfen.
Gibt es da eine Allianz oder tut da jeder Kanton selber kämpfen dafür? Man sieht ja, es betrifft verschiedene Ostschweizer Kantone, Bündner, St. Galler, Glarnerau, die Liechtensteiner könnte man noch ins Boot holen. Gibt es da eine Allianz?
Also die eigentliche Vernehmlassung wird ja erst im nächsten Jahr stattfinden. Über den Sommer jetzt da werden einmal die Vorstellungen, wie sie jetzt da präsentiert worden sind, diskutiert und Kantone werden da die Möglichkeit haben, auch ihre Wünsche und ihre Forderungen noch zu stellen. Es ist eine Tatsache, dass überall dort, wo Geld verteilt wird, und das ist jetzt hier im Investitionsbereich im Verkehr der Fall, dass da erbittert darum gekämpft wird und auch ein Verteilkampf entsteht zwischen der Westschweiz, zwischen der Nordwestschweiz, zwischen der Zentralschweiz, aber auch zwischen der Ostschweiz. Also jeder hält seine Vorhaben für die wichtigsten. Und in so einem Umzug macht es sehr viel Sinn, dass man nicht allein auftreten tut, sondern dass man da auch Allianzen schmiedet. Und deshalb begrüße ich sehr, wenn man zusammen mit dem Kanton St. Gallen, mit dem Fürstentum Liechtenstein, mit dem Kanton Glarus, vielleicht dann auch noch mit dem Kanton Schweiz, da an einem Strick können suchen.
Der Bündner Regierungsrat und Vorsteher vom Verkehrsdepartement, der Stefan Engler. Die Frage gestellt hat der Roland Wermelinger. Der deutsche Unternehmer Hans Raab, der zu Oberried im Rheintal eine Fischfarm betrieben hat, will jetzt doch 104 Millionen Franken Schadenersatz, unter anderem vom Kanton St. Gallen. Der Anwalt von Hans Raab, der Hans-Jürgen Tüngertal.
Im vorliegenden Fall ist ja unser Mandanten sehr viel Unrecht geschehen hier im Kanton St. Gallen. Und zwar sind das vier Gegner, die wir haben. In erster Linie mal den Kanton, dann der Verein Fairfish, dessen maßgeblicher Leiter ein Herr Studer und schließlich die Presse. Und wir verklagen alle vier Gegner, weil im Rahmen einer groß angelegten Aktion hier unser Mandant letztlich mit seinem Unternehmen zugrunde gerichtet wurde, kann man wohl sagen.
Die Melander Fischfarm war umstritten, weil dort die Fische mit einer Methode getötet worden sind, die in der Schweiz nicht erlaubt ist. Der Kanton St. Gallen hat von Hans Raab darum verlangt, die Methode zu ändern. Daraufhin hat er seine Fischfarm zugetan. Heute ist ein weiterer Fall von sexuellem Übergriff bekannt worden. In der ehemaligen Klosterschule Znevels im Kanton Glarus soll der dortmalige Rektor, ein Kapuzinermönch, minderjährige Schüler sexuell missbraucht haben. Die Klosterschule ist vor 25 Jahren geschlossen worden. Alle Kapuziner, die in die Schule gegeben haben, leben heute nicht mehr. Trotzdem, bei den Kapuzinern läutet die Alarmglocke. Sie haben nämlich auch noch andere Schulen geführt. Die letzte bis vor wenigen Jahren in Appenzell. Rektor war dort der Pater Ephraim Bucher. Heute ist er Chef der Schweizer Kapuziner. Der Pius Kessler hat mit ihm geredet und ihn zuerst gefragt, ob er von den Vorfällen des Neffels etwas gewusst hätte.
So bis jetzt mindestens hat nie jemand etwas gesagt. Und das überrascht mich, auf eine Art überrascht es mich. Aber gut, ich muss ja sagen, nachdem sie in verschiedensten Institutionen zu Übergriff gekommen ist, ist zu erwarten, dass es bei uns offenbar nicht besser gegangen ist als anderswo.
Es sind Vorwürfe hier im Raum gegen den ehemaligen Chef des Klosters Maria Riebau, gegen den Pater, haben Sie ihn gekannt?
Ich habe ihn schon noch gekannt, also nicht mehr sehr gut. Aber da war er schon älter und so. Nicht mehr. Ich konnte kaum mit ihm normal reden.
Aber Sie können sich vorstellen, dass auch bei Ihnen in den Klostern so sexuelle Übergriffe passiert sind?
Ja, ich kann das nicht von vornherein ausschliessen. Ich bin einfach ein bisschen überrascht, weil man nie etwas davon gehört hat. Oder wenn das durchgekommen wäre, meine ich, hätte ich mir natürlich Wirbel gemacht.
Jetzt ist ja das schon länger her, seit 25 Jahren ist die Schule geschlossen. Trotzdem, die Vorwürfe sind jetzt im Raum, schaffen Sie das irgendwie auf?
Ja, wir müssen. Ich muss wahrscheinlich, ich weiß noch nicht recht, wie ich vorgehe. Ich muss aber von der probieren, die Betroffenen irgendwo zu kontaktieren. Also die sollen sich bei mir melden. Ich weiß es nicht, wer da ist, wer das angeht und so fort. Insofern ist das ein bisschen ein Fischen in einem trüben Wasser.
Sind Ihnen noch andere Fälle gemeldet worden?
Also bis jetzt ist noch niemand gekommen. Nachdem ich gesehen oder gehört, was da alles gelaufen ist, kann ich nicht davon ausgehen, dass wir dann als, wir haben immerhin drei Schulen gehabt, oder dass wir dann so absolut ungeschoren davon kommen. Das, ja, realistischerweise muss ich sagen, das ist offenbar bei uns auch vorkommen, nehme ich mal an.
Was sagen Sie denn jetzt noch ganz allgemein? Aber jetzt hört man eigentlich jeden Tag, dort ist etwas passiert, dort ist etwas passiert. Was sollte man machen?
Ja, jetzt kann man nichts anderes wie die Fehler, die man hier gemacht hat, korrigieren. Oder warum? Also gut, es ist, man kann Gründe suchen, warum es damals alles so verheimlicht hat, oder? Und es gibt schon irgendwelche Gründe, aber man muss heute einfach sagen, so können wir nicht weiter kutschieren.
Also alles auf den Tisch legen?
Ja, anders geht es ja nicht. Ich meine, wenn das nicht auf den Tisch kommt, dann bleiben ewig Vermutungen und irgendwelche Unterstellungen, die nicht geklärt sind. Und mit dem so kommen wir nicht weiter.
Also die Schulen, die Sie in Südamerika oder in Indien betreiben, haben Sie dort Konzept und Prävention auch? Gelten dort die gleichen Regelungen wie in der Schweiz?
Ja, das muss ich jetzt erst schauen. Also dort, da würde ich jetzt keine Hand ins Feuer legen, wie dort die Praxis ist.
Das heisst, also Sie überprüfen die Kontrollmechanismen jetzt?
Ja, natürlich. Also das heisst, ich gehe über die Zentrale vom Orden, oder über Rom.
In Appenzell, wo Sie auch Schule und Internat geführt haben, ja. Haben Sie von dort Kenntnis?
Nein, bis jetzt habe ich nichts. Also ich selber habe aus dieser Zeit, als ich tätig war, habe ich nie. Das heisst, einmal war ein Fall von einem Mädchen, wo ein Lehrer angeklagt hat, und dann sind wir zu der Regierung. Und dann hat es aber gesagt, ja, das ist ja harmlos, was da war, oder?
Und Verdacht gegen Ihre Mitbrüder oder so, haben Sie jetzt nicht gehört.
Aber gut, also wie gesagt, ich lege, nachdem was alles passiert ist, lege ich keine Hand ins Feuer.
Der Pater Ephraim Bucher, Chef der Schweizer Kapuziner. Mit dem geredet hat der Pius Kessler. Heute hat sich auch der Bischof von St. Gallen, der Markus Büchel, zum Thema geäussert. Er ist für eine schwarze Liste für Kirchenleute, die jemanden sexuell missbraucht haben. Das hat er im Gespräch gegenüber von der Nachrichtenagentur SDA gesagt. Außerdem sollen pädophile Übergriffe durch Geistliche von der Kirchenleitung angezeigt werden. Damit stellt sich der St. Galler Bischof gegen den Präsidenten der Schweizerischen Bischofskonferenz, der gegen so eine schwarze Liste ist. Im Kanton Thurgau hat es letztes Jahr zum sechsten Mal hintereinander weniger Verkehrsunfälle gegeben. Die Kantonspolizei hat rund 1400 Unfälle zählt. Das sind 7% weniger als noch vor einem Jahr. Das steht in der Jahresbilanz der Thurgauer Kantonspolizei. Keine Veränderung hat es bei den Straftaten gegeben. Im 2009 sind es im Thurgau über 11.300 Fälle gewesen. Zweimal sind Pläne für ein Bergüner Mineralwasser schon ins Wasser gefallen. Beim dritten Anlauf soll es jetzt klappen. Investoren wollen in der Bündner Gemeinde 40 Millionen Franken in eine Abfüllanlage investieren. Die Finanzierung ist gesichert, hat die Gemeinde gestern an einer Orientierung gesagt. Das Wasser kommt von einer Quelle, wo der Gemeinde gehört. Produziert werden soll ab dem Herbst nächstes Jahr. Die Gemeinde rechnet mit 10 neuen Arbeitsplätzen. Die St. Galler Staatsanwaltschaft hat Strafverfahren gegen 12 Hooligans, die am Sonntag beim Fußballspiel St. Gallen Basel randaliert haben, erledigt. Die meisten Hooligans haben bedingte Geldstrafen oder Bussen zwischen 400 bis 1200 Franken bekommen. Außerdem müssen sie die Verfahrenskosten übernehmen. Alle Verurteilten dürften in den nächsten 2 Jahren kein Fußball- oder Eishockey-Spiel in der oberen Liga mehr besuchen. Und jetzt auf Rapperswil-Jona.
Achtung, Herzrhythmus wird ausgewertet. Achtung, jetzt darf niemand den Patienten berühren. Blinkende Taste drücken.
Jetzt können Sie die Taste drücken. Jetzt gibt es einen Stromstoß.
Demonstration vom Defibrillator zu Rapperswil-Jona heute Morgen. Die Stadt will das Rettungswesen verbessern, unter anderem mit Defibrillatoren, die an öffentlichen Orten platziert werden. 25 gibt es schon, nochmal so viel sollen in den nächsten Tagen dazukommen. Die Geräte allein bringen allerdings nicht viel, aber die Schlagzeilen, die sie machen, die will man nutzen, um die Bevölkerung wieder an die Grundregeln der Ersten Hilfe zu erinnern. Maria Lorenzetti.
Im Gebiet Rapperswil-Jona kann es bis zu einer Viertelstunde gehen, bis bei einem Notfall der Rettungsdienst kommt. Bei einem Herzstillstand kommt es aber auf die Minuten an. Wenn niemand hilft, ist die Überlebenschance nach 10 Minuten praktisch null. Defibrillatoren, die sich zurzeit verschiedene Städte und Unternehmen damit aufrüsten, nützen nur begrenzt. Erstens wegen der Ort, wo Herzstillstände passieren, nämlich in den meisten Fällen die Hei. Zweitens, weil auch bei 50 Defibrillatoren in einer Stadt wahrscheinlich einige Minuten vergönnt, bis das Gerät gefunden, geholt und betriebsbereit ist. Klassische Erste Hilfe, die Herzmassage bei einem Herzstillstand, die kann den Defibrillator nicht ersetzen, sagt der Oberarzt Michael Kurpitz, der am Spital Linz arbeitet.
Niemand soll sich davon abhalten lassen, Erste-Hilfemaßnahmen, Herzdruckmassage durchzuführen, weil kein Defibrillator in der Nähe ist. Das Wesentliche, um jemanden das Überleben zu erleichtern, ist seine Hände zu benutzen, nicht dieses Gerät.
Zu Rapperswil-Jona werden jetzt 120 Angestellte von der Stadt ausgebildet über erste Hilfemaßnahmen und über den Umgang mit Defibrillatoren. Dazu auch noch 700 Oberstufenschüler. Und da kommt die Mini-Annie zum Einsatz. Eine aufblasbare Puppe, eigentlich eine halbe Puppe, mit einem Kopf und einem Brustkorb. Dazu auch ein ganzes Set mit einer Demonstrations-CD, einer Defibrillator-Attrappe, einer Nattel-Attrappe, um an Notruf 144 zu erinnern und zwei Plätze, die gedacht sind für unter Knie, wenn man eben für die Herzdruckmassage muss am Boden knien. Die Schüler können die Mini-Enni auch heine und daheim weiter üben. Der Projektleiter Michael Bolligo.
Im Prinzip ist das ein Mittel, wo wir relativ viele Leute schnell auf Grundmassnahmen aufmerksam machen können. Also wir können die Leute, ich sage immer, mit dem kannst du die Leute scharf machen auf das Teil, also auf BLS und AED.
BLS, Basismassnahmen zur Lebensrettung, AED, automatische externe Defibrillatoren. So eine Mini-Annie-Set kostet gut 50 Franken, ein Defibrillator um die 3500. Bei den Oberstufenschülern fängt man mit der Schulung an, weil man sich davon einen Vervielfältigungseffekt verspricht. Die Kinder reden zu Hause darüber und so wird das Thema vielleicht weitergetragen. Rapperswil-Jona will das Projekt nach den ersten Massnahmen weiterführen. Allenfalls sollen auch Firmen, Einkaufszentren oder Transportunternehmen mitmachen.
Die Maria Lorenzetti. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite der Stadt Rapperswil-Jona. Der Jakob Kellenberger ist seit 10 Jahren Präsident vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Gestern hat er zu Heiden vor dem Ausserrhoder Kantonsrat geredet. Anlass ist das Dunant-Jahr. Heiden ist der Ort, wo der Henri Dunant, der Gründer vom Roten Kreuz, vor 100 Jahren gestorben ist. Und es ist auch der Ort, wo der Jakob Kellenberger geboren worden ist. Die Maria Lorenzetti hat mit dem Jakob Kellenberger geredet.
Herr Kellenberger, Ihnen zu Ehren haben zwei Sektklassen gesungen in Heiden. Angefangen haben sie mit «Imagine» von John Lennon. Und drin in dem Lied kommt der Satz vor, frei übersetzt, «Imagine, stell dir vor, wenn alle Leute in Frieden würden zusammenleben.» Wo Sie denen zugelassen haben, was ist nicht durch den Kopf?
Ja, ich teile Ihren Wunsch. Ich hatte sowieso am liebsten Freude gehabt. Ja, ich würde das auch. Leider ist es einfach noch nicht für morgen. He?
Wie haben Sie sich den Wunsch bewahrt? Sie sind ja unterwegs in allen möglichen Krisengebieten auf dieser Welt. Und trotzdem können Sie sagen, nach diesen gut 10 Jahren, wo Sie IKRK-Präsident sind, den Wunsch habe ich auch immer noch.
Ja, wissen Sie, die Organisation, für die ich arbeite, die arbeitet im Krieg weltweit. Und die sieht natürlich, was der Krieg anrichtet. He? An körperlichem Leid und an seelischem Leid. Und natürlich, ihre Aufgabe ist es nachher, alles zu machen, um das Leid zu lindern, wenn sie es nicht vermeiden kann. Aber natürlich, wenn sie all das sehen, dann kann ihr Wunsch nur noch stärker werden, um mal eine Welt zu sehen ohne Krieg.
Henri Dunant hat seine Vision vom Roten Kreuz aufgrund von einem persönlichen Erlebnis, aufgrund von der Schlacht von Solferino. Sie haben es angesprochen, die 40'000 verletzten Soldaten, niemand, der sich um sie gekümmert hat. Und das hat ihn tief betroffen gemacht. Was ist Ihr persönliches Erlebnis, das Sie immer weitermachen lässt?
Ja, das ist nicht ein einzelnes persönliches Erlebnis. Sie müssen sich vorstellen, ich meine, mein Berufsleben besteht ja zu einem Teil darin, dass ich von einem Kriegsgebiet zum anderen unterwegs bin, auch gerade wenn es ein bisschen schwierig ist. Und ich sehe einfach, was der Krieg verursacht. Ich meine, ich besuche Spitäler, die wir führen oder die wir unterstützen. Ich sehe, welche Verletzungen dass es gibt. Ich besuche Orthopädiezentren. In Afghanistan haben wir 6 mit 80'000 Patienten. Ich sehe, was meinen Unfall verursacht. Ich besuche Vertriebenenlager. Ich sehe, was heisst, entwurzelt zu sein und alles gut verloren haben. Oder ich gehe ins Gefängnis und sehe, was heisst, in gewissen Gefängnis zu sein.
Der 100. Todestag von Henri Dunant ist für Heiden ein Anlass für eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Und dazu gehört auch Ihren Auftritt. Sie sind ja zu Heiden aufgewachsen, die ersten 10 Jahre von Ihrem Leben. Mit welcher Haltung kommen Sie da an oder was bedeutet Ihnen der Auftritt hier zu Heiden?
Gut, ich meine, es gibt natürlich jetzt wirklich eine doppelte Beziehung. Also die eine Beziehung ist, dass ich da die ersten 10 Jahre vom Leben verbracht habe. Und die zweite ist natürlich die Bedeutung, wo Heiden für Henri Dunant hatte. Und Henri Dunant ist natürlich der Schöpfer von der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Und das ist eigentlich, ja, ich glaube, die Beziehung ist dadurch gegeben. Ich muss sagen, ich habe eigentlich, mit 10 bin ich von Heiden weggekommen und das Studium habe ich in Zürich gemacht und dann bin ich auch in der Diplomatie gewesen und habe eigentlich dann den Kontakt ziemlich verloren zum Kanton. Ausser auf der persönlichen Ebene, vor allem mit dem Otto Schoch, mit dem Altständerat, der ein sehr guter Freund ist von mir. Aber ich habe den Kontakt eigentlich mehr auf dieser persönlichen Ebene gehabt. Und jetzt hat sich jetzt, seit ich im IKK bin, ja, hat sich jetzt die Beziehung wieder ein bisschen intensiviert, eben wegen der Bedeutung, die Henri Dunant von Heiden hat.
Es sind zufällige Parallelen, die geografischen, zwischen Ihnen und Henri Dunant. Sie zu Heiden geboren, jetzt fürs IKRK tätig, wo jetzt Genf ist. Er ein Genfer, der dann am Schluss von seinem Leben zu Heiden seine Zeit verbracht hat. Sie führen das IKRK seit über 10 Jahren. Ist der Henri Dunant eine Person, wo Sie sich verwandt zu ihm fühlen?
Nein, nicht unbedingt. Nein, also ich glaube, das wäre auch ein längeres Thema. Nein, ich glaube, das ist er ist eine Persönlichkeit gewesen, wo man ja jetzt immer besser kennt, he? wo Stärken hatte. Eben wie zum Beispiel, eine von seinen grössten Stärken ist ja gewesen, eben die Vision, die er entworfen hat. Und ich finde auch die mitreissende, kraftvolle Sprache von Sonia de Solferino, he? Wo ja dann sehr, sehr, sehr viel bewirkt hat. Und auf der anderen Seite ist er ziemlich komplex gewesen, auch Persönlichkeit gewesen. Also ich glaube, er ist eine sehr eigenständige Persönlichkeit gewesen, und der Kellenberger auch. Und ich glaube, es eignet sich nicht gut für Vergleich. Aber wenn er in die Welt gesetzt hat, finde ich sehr gut.
Eben, der Dino muss auch eine sehr emotionale, impulsive Persönlichkeit gewesen sein, das sind Sie nicht.
Warum meinen Sie das? Will ich nicht viel davon reden?
Sie gelten als Pragmatiker, einer, der Verhandlungen immer sehr genau weiss, wann er will, wann er unbedingt will erreichen, wo er vielleicht Kompromisse eingeht, und nicht einer, der sich von Emotionen hinreissen lässt.
Ja, auf jeden Fall, wenn man kann sagen, das IKK hat sich sehr gut entwickelt unter meiner Präsidentschaft, wie man, glaube ich, kann sehen kann. Es hat seinen Einsatzbereich erweitert und ist grösser geworden. Das Zweite ist, ich glaube nicht, dass die Leute viel Gefühl haben, die viel von den Gefühlen reden.
Haben Sie jetzt ein bisschen getroffen?
Nein. Aber ich finde, man redet ein bisschen viel von den Gefühlen und ich wäre froh, man hätte ein bisschen mehr.
Der Präsident vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, der Jakob Kellenberger. Mit dem Gerät hat Maria Lorenzetti. Es ist 6:03. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz mit den wichtigsten Themen vom Tag. Der Kanton St. Gallen und Graubünden wehren sich gegen die Ausbaupläne der SBB. Das, weil beispielsweise der Halbstundentakt von Chur auf Zürich nur zweite Priorität hat. Die beiden Kantone wollen auch noch Glarus und das Fürstentum Liechtenstein ins Boot holen, um beim Bund mehr Druck für ihre Anliegen zu machen. Der deutsche Unternehmer Hans Raab, der Zoberiet im Rheintal eine Fischfarm betrieben hat, will jetzt doch 104 Millionen Franken Schadenersatz, unter anderem vom Kanton St. Gallen. Die Melander Fischfarm war umstritten, weil dort die Fische mit einer Methode getötet worden sind, die in der Schweiz nicht erlaubt ist. Der Kanton St. Gallen hat vom Hans Raab darum verlangt, die Methode zu ändern. Daraufhin hat er seine Fischfarm zugetan. Die Stadt Rapperswil-Jona will das Rettungswesen verbessern, unter anderem mit Defibrillatoren, die an öffentlichen Orten platziert werden. Und die Stadt will bei der Bevölkerung die Ersthilferegeln auffrischen. Für das lässt sie 120 Stadtangestellte und 700 Oberstufenschüler ausbilden. Und jetzt zum Wetter mit dem Thomas Kleiber von SF Meteo.
Morgen gibt es nochmal gerade so einen prächtigen Frühlingstag. Und falls es überhaupt am Morgen im Thurgau noch lokal Nebel hat, so löst er sich dann schnell auf. Ähnlich wie heute ist es am Morgen einmal kühl, mit Temperaturen zwischen 1 bis 6 Grad, aber am Nachmittag gibt es dann wieder T-Shirt-Wetter und Temperaturen klettern in St. Gallen auf 17 Grad und im St. Galler Rheintal sogar bis auf 20 Grad. Auch in Braunwald oben wird es mild, mit Höchstwert um die 14 Grad. Ein kleiner Unterschied zu heute ist der Wind, weil im Laufe des Tages wird es langsam föhnig. Am Donnerstag blasen der Föhn kräftiger und darum ist es doch meistens sonnig, auch wenn schon langsam ein paar Wolken vorbeiziehen. Und es wird nochmal richtig mild, mit Höchstwert um die 20 Grad.
So viel vom Regionaljournal Ostschweiz für heute. Unsere Nachrichten und Beiträge können Sie auch im Internet hören. Sie finden es unter regionaljournal.ch. Für die Sendung heute verantwortlich war Fabienne Frey. Am Mikrofon verabschiedet sich der Peter Draxler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.